Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
David gegen Goliath, so könnte man das Finale der English Open in Brentwood bezeichnen. Judd Trump und Zhang Anda werden heute um den Titel im Brentwood Center kämpfen über Best of 17 Frames. Wie es dazu kam in zwei sehr unterschiedlichen Halbfinals, darüber werden wir sprechen hier bei Total Clearance und warum es schon wieder ein bisschen Stress gibt wegen Absagen für bestimmte Turniere. Auch darüber werden wir gegen Ende der Sendung nochmal reden. Dazu herzlich willkommen. Es begrüßen euch Kati Hartinger und Christian Oehmicke zum Sonntagsbrunch. Guten Morgen, Kati.
Guten Morgen, Christian. Sonntagsbrunch und ich habe hier gleich die Hot Sauce auf mein Spiegelei gepackt. Denn ich meine, David gegen Goliath, sagst du, da sage ich, der Zhang Anda, der hat bei nicht seine letzten drei Finals verloren. So nämlich.
Das stimmt, weil er gar nicht im Finale stand, aber der ist in bestechender Form und ich muss sagen, es ist schon sehr niedlich, wie er dann auch gestern im Center sich, also im Eurosport Studio sich gestellt hat, Alan McManus, Jeremy White, und die Fragen dann auch versucht hat, tatsächlich mal nicht nur einsilbig zu beantworten, war schon sehr interessant anzuschauen. Auf die Frage, ob er denn Judd heute schlagen kann, kam ein lächelndes I hope so. Es ist schon schön, dass so ein Spieler, und man hat auch gestern nochmal gesehen, wie unfassbar klein der auch wirklich ist und warum er dann Mighty Mouse genannt wird, wenn so ein Spieler versucht, sich auch einzubringen.
Ich bin Fan. Ich bin Fan von allem, was Zhang Anda diese Woche gemacht hat. Und er ist ein cooler Typ. Der ist jetzt 14 Jahre auf der Tour, aber ist jetzt auch gerade erst Anfang 30. Ne? Also das ist schon, das ist diese Generation von chinesischen Spielern, die unglaublich jungen Profis geworden sind, sich seitdem etabliert haben. Und jetzt gehört er zur alten Riege der chinesischen Spieler. Das ist unglaublich. Und jetzt ist er in seinem ersten Finale. Und das zeigt auch mal wieder, dass du auch als chinesisches Wunderkind teilweise lange warten musst, bis du im Snooker mal einen richtigen Durchbruch hast. Der war unterwegs auch schon dreimal im Crucible oder so. Der hat ja wirklich schon was gerissen, auch in seiner Karriere, so ist es jetzt nicht. Aber so ein großes Finale, ne, One-Table-Setup, das war jetzt auch das erste Mal für ihn. Und da freuen wir uns jetzt drauf, dass er heute Nachmittag und heute Abend nochmal das One-Table-Setup genießen kann. Und er hat ja auch gesagt, er ist happy, er ist glücklich, egal was jetzt passiert eigentlich, der ist zufrieden mit seiner Woche und wir sind, glaube ich, sehr zufrieden mit ihm.
Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Also es ist quasi so eine klassische Karriere, die Zhang Anda da hingelegt hat. Also hat gebraucht, um sich zu etablieren, hatte dann eine längere Phase auf der Tour, wo er sich so auch peu à peu mal dann ab und an nach oben gearbeitet hat. Aber so richtig, wirklich hat es nicht funktioniert. Aber jetzt, 2021, hat er sich ja wieder qualifiziert. Jetzt geht es derzeit steil nach oben. Hatte Viertelfinale erreicht bei der Six-Reds WM. Und wir alle wissen, gerade die Fans von Ding Junhui, das ist eins der wichtigsten Turniere im Snooker-Kalender.
Ja.
Nach dem Shootout. Und jetzt ist so, langsam scheint er wirklich den endgültigen Durchbruch geschafft zu haben. Das sage ich jetzt nicht nur, weil er das Finale erreicht hat, sondern auch in der Art und Weise, wie er gespielt hat. Wer Ronnie O'Sullivan schlägt in einem Turnier und dann auch Zhu Yulong und ja, mit Liu Hongyu gestern dann auch einen Debütanten folgen lässt, der hat sich nicht so viel vorzuwerfen. Es war nicht das schönst anzuschauende Match gestern, aber wie wir gestern dann auch schon in unserer Vorschau gesagt haben, die Erfahrung in so einem Debüt-Halbfinale kann dann schon den starken Ausschlag geben. Also es war letztendlich dann doch ein gehöriger Unterschied zwischen beiden.
Ja, das hat man gemerkt. Zhang Anda war derjenige, der präsenter war am Tisch, der gesetzter war, der ruhiger agiert hat. Wir hatten den ersten Frame, der relativ verstöpselt war. Und dann war es dann doch Zhang Anda, der die 59 da rausgeholt hat und sich diesen Frame geholt hat. Im nächsten Frame, und das war dann schon wirklich bezeichnend, das hat mir auch leid getan, kam die 54 von Liu Hongyu und ich dachte, Mensch, das könnte jetzt passen, dass der so richtig reinkommt ins Match, aber nein, auch hier war es Zhang Anda, der sich den Frame geholt hat und das war halt rein die Erfahrung und die Klasse, die er sich aufgebaut hat über die vergangenen Jahre. Und so ging das dann eigentlich weiter. Ne? Also von den Statistiken her eigentlich vom Breakbuilding relativ ausgeglichen. Liu Hongyu auch mit dem höchsten Break des Matches tatsächlich, das war eine 68. Also es ist schon auch vertretbar zu sagen, das war jetzt nicht die ganz große Samstagabend-Unterhaltung für jemanden, der Snooker vielleicht eher skeptisch gegenübersteht und jetzt da mal eingeschalten hat. Ja, also ich kann schon auch verstehen, man sagt, okay, das war jetzt vielleicht nicht das glamouröseste Halbfinale, was wir bisher gesehen haben diese Saison, aber es war sehenswert, finde ich, und es war eine tolle kämpferische Leistung von Zhang An Da und es war wirklich diese Coolness-Leistung von ihm, die ihn jetzt ins Finale gebracht hat. Da muss er sich steigern. Ich glaube, auch das steht außer Frage, wenn wir uns dann nachher noch das Feuerwerk vom ersten Halbfinale anschauen. Aber er hatte sich ja auch schon im Laufe der Woche gesteigert. Ich meine, er hat Ronnie O'Sullivan rausgenommen. Also da brauchen wir eigentlich danach einen Punkt setzen. Nein, der hat die Nerven, wenn es an die entscheidenden Momente geht. Der bringt das alles mit. Jetzt muss es im Finale zeigen. Und ich habe da ein gewisses Vertrauen, weil der Mann ruht in sich. Und das hat er gestern gezeigt. Das hat ihn gestern ins Finale getragen.
Aber wir müssen auch über Liu Hongyu sprechen, über chinesische Debütanten generell, denn wie gut machen die bitte auf sich aufmerksam? Wir haben He Gu Qiang, wir haben Ma Hailong, wir haben Liu Hongyu. In seiner ersten Saison ein Weltranglisten-Halbfinale zu erreichen, dabei dann auch Spieler zu schlagen wie Mark Williams, wie Ding Junhui. Also das gibt schlechtere Debüts auf so einer Tour und ich frage mich da, wo gerade theoretisch, ich fand es einen sehr interessanten Punkt diese Woche, auch auf Twitter, der geäußert wurde. Theoretisch wurde ja gerade gefühlt halb China gesperrt auf der Main-Tour. Und trotzdem haben wir so viele gute, richtig tolle Talente, die jetzt durchkommen und die sich ins Rampenlicht spielen. Also da fragt man sich dann doch eigentlich, warum ist der Hauptnabel immer noch in Großbritannien?
Ja, das ist wirklich eine berechtigte Frage, weil wenn du dir jetzt vorstellst, das Gleiche wäre passiert, was an Sperren von hochkarätigen Spielern, da passiert es im chinesischen Snooker, im britischen Snooker, ja, da hätten wir nicht mehr viel Nachwuchs übrig. Na klar, wir haben Stan Moody gesehen jetzt erst, na, der hat das gut gemacht. Wir haben Ashley Hugill, der sich etabliert seit Jahren, der jetzt auch in Wuhan schon am Kaffee trinken ist und sich vorbereitet auf das Turnier. Also da sind schon auch gute Leute dabei. Ne? Wir wollen jetzt auch nicht wirklich hier diesen Fatalismus ausbreiten, was den britischen Snooker angeht, aber so, ich hätte auch das Gefühl, dass das ein ähnliches Nachrücken von Höchstqualität auch nach der Pandemie, Ausrufezeichen, ohne Profiturniere in China. Also, dass das jetzt umgekehrt im Regional Snooker eher nicht so gut funktioniert hätte. Und das ist wirklich ein Zeichen davon, wie breit einfach dieser Talentpool ist im chinesischen Snooker und was wir für tolle, auch sympathische junge Leute jetzt haben, die hier den Durchbruch langsam schaffen. Das gilt ja auch für Frauen-Snooker, ne? Also überall mit Bai Yulu zum Beispiel. Ne? Also es ist, das floriert. Das floriert weiterhin und ich hoffe einfach, dass die Jungs und Mädels, die jetzt hier neu ankommen, gut eingebettet sind, ne, auf vernünftige, gesunde Art und Weise, weil nur weil jemand gut spielt, und das ist, glaube ich, die bitterste Lektion des letzten Jahres, nur weil jemand ein super Talent ist und super gut spielt, heißt es leider nicht, dass die Person dann geschützt ist vor den Machenschaften, den Illegalen, die es eben im chinesischen Wettzusammenhang gab und hoffentlich nicht mehr gibt. Ne? Aber da wollen wir jetzt auch nicht allzu sehr die rosarote Brille aufhaben. Also dementsprechend hoffe ich einfach, dass die ein gutes Umfeld haben, dass die sich auf ihr Talent am Tisch konzentrieren und ferngehalten werden wirklich und sich selbst auch fernhalten. Und die sind ja Erwachsene, also das ist ja wichtig, sich selbst auch fernhalten von allen kriminellen Machenschaften. Aber es gibt im Moment natürlich überhaupt keine Anzeichen, dass das irgendwie schlecht laufen würde. Ne? Also das ist nur so meine allgemeine, vielleicht mütterliche Sorge den Jungs gegenüber.
Ja, also wirklich richtig gut, was da an Talenten bei rumkommt. Und das, da kann man ja eigentlich dann irgendwann auch nicht mehr von Talenten sprechen, sondern es sind einfach wirklich richtig gute Spieler dann auch. Und einer davon steht jetzt im Finale, wobei man Zhang An da jetzt vielleicht nicht mehr ganz so zu den jungen, wilden Nachrückern zählen kann. Er wird treffen auf Judd Trump und eine schlimmere Nachricht gäbe es dann vielleicht gar nicht unbedingt fürs erste Weltranglistenfinale, fragen Sie nach bei Jack Lisowski. Aber dass Judd Trump in diesem Finale überhaupt steht, das ist dann vielleicht die eher größere Überraschung, wenn man sich gestern das Match gegen John Higgins angeschaut hat. Dann dazu fallen mir zwei Sachen ein. Ein Judd Trump, der keinen Bock mehr hatte, eigentlich wirklich noch am Tisch zu stehen, so nach 4-5 Frames, der eigentlich nur noch raus wollte aus der Arena, zumindest sah das so aus. Ein John Higgins, der blendend aufgelegt war und aber irgendwie sein "Ich bring so ein Match jetzt auch mal über die Ziellinie" Mojo verloren hat.
Ja, und ich will nicht, dass der John Higgins sein Mojo verloren hat, aber jetzt langsam kann man es dann doch auch irgendwie nicht mehr leugnen. Oh, also schon sehr, sehr schade. Und ich bin ganz ehrlich, im Mid-Session-Interval, als das Studio dran war, ich dachte, Jimmy White ist besoffen. Tut mir leid, Jimmy, sorry, aber ich dachte, Jimmy White ist besoffen. Aber der hat irgendwie gefühlt keinen geraden Satz rausgebracht. Der hat einfach mal einen schlechten Tag erwischt. Wer kennt das besser als wir? Ne? Und der hat dann gemeint, ja, nee, er sieht den Judd Trump schon noch in dem Match drin. Alan McMahon, das hat sich dann nochmal eingeschaltet, ne, als die Spieler nicht rechtzeitig zurückkamen. Hat er gesagt, also Freunde, also komm, John Higgins, dem führt doch keinen Weg dran vorbei. Naja, und Jimmy hatte doch wohl einen sehr klaren Kopf, weil der hat vorhergesehen, was keiner von uns sonst, glaube ich, vorhergesehen hatte an der Stelle, nämlich einen Sieg von Judd Trump. Es ging so gut los für John Higgins, der kam raus, machte eine 124 und irgendwie ist auch das so ein bisschen Mode geworden, oder? So das Casual Century Break im ersten Frame. Ja, ich bin gespannt, ne? Ich bin nächste Woche beim Grand Prix in Rüsselsheim, ob die das da auch so handhaben, ob das mittlerweile auch dort angekommen ist. Dieser Trend, also entweder im Entscheidungsframe oder im ersten Frame muss eigentlich das Century Break hin. Als Trendsetter würde ich doch mal tatsächlich Stuart Bingham bezeichnen, der sonst, glaube ich, in seinem ganzen Leben auch für nichts Trendsetter war, aber hier definitiv. John Higgins hat das gemacht, 124. Dann kam dieser zweite Frame, der irgendwie 40 Minuten plus gedauert hat. Da fragt man sich, wie geht das? Bei den beiden, wie geht das? Warum, Leute? Ne? Also kein Mark Selby weit und breit, ja, kein Fergal O'Brien, kein Rod Lawler, nee, 40 Minuten gönnen die sich. Es war sehr schön anzusehen, auch sehr coole Safeties dabei, aber ich habe mich trotzdem zwischendurch auch mal gefragt, warum? Wir könnten schon in Frame 4 sein normalerweise bei euch, Leute. Aber gut, der ging dann an Judd Trump und das sollte sich später noch als wichtig herausstellen. Zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, das ist interessant. Dann war es aber wieder John Higgins, ne, mit der 53 unter anderem, aber dann vor allem in Frame 4 mit der 137 aus der ersten Chance. Zack, 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 kein Punkt für Judd Trump. Und so stand es 3-1 für John Higgins, gefühlt 6-1 und ich habe mich gefragt, was der Judd Trump da macht.
Das haben sich, glaube ich, viele gefragt, was der da macht. Vielleicht Judd Trump auch ein Stück weit selber, denn wie gesagt, er wirkte phasenweise, also er hat ja wirklich auch viele Fehler gemacht, aber er wirkt phasenweise auch so, als wenn er überhaupt keinen Bock mehr hat auf dieses blöde Halbfinale hier gegen John Higgins zu spielen. Und dann hat der John Higgins auch noch gesagt, dass er gerne gegen mich spielt und ich spiele hier so einen Müll. Also wirklich. Aber John Higgins und Matches zu machen, wir haben das in Shanghai gesehen, wir haben es beim European Masters gesehen. John Higgins in Halbfinals oder in Viertelfinals gegen große Namen, da ist so ein kleiner Punkt jetzt drin, der nicht so gut aussieht. Und wenn man 5-2 führt, auch gegen einen Judd Trump, dann hat man eigentlich eher die größeren Karten auf seiner Seite. Auch gegen Ronnie O'Sullivan in Shanghai hat er 5-2 geführt. Und in beiden Fällen, klar, hat der Gegner dann auch aus dem Nichts ein Wahnsinnsfeuerwerk abgeliefert. Ronnie O'Sullivan in Shanghai, gestern auch Judd Trump, der auf einmal herausgefunden hat, wie man Snooker spielt und wie man vor allem richtig klasse Breaks auf den Tisch bringt. Aber John Higgins in Normalform oder in der Form von, sagen wir mal so, vor 10 Jahren, hätte sich so ein Match, glaube ich, nicht mehr nehmen lassen.
Nee, also das fing bei ihm an so ein bisschen damit, dass er sich Finals hat nehmen lassen. Wir erinnern uns an jedes WM-Finale für eine gewisse Zeit. Ja, und aus den Finals wurden dann Matches. John Higgins lässt sich Matches nehmen. Und das kann mit Müdigkeit zusammenhängen, aber er hat doch echt an seiner Fitness gearbeitet. Also ich weiß auch nicht, womit es sonst zusammenhängt, weil das war jetzt nicht so, als hätten die sich jetzt ständig mit 40 Minuten Frames ohne Breaks beackert. Und dann irgendwann ging es nicht mehr. Nee, ich meine, der John Higgins hat ja zwei fantastische Century Breaks gespielt. Und dann plötzlich geht nichts mehr. Also das ist wirklich eine interessante Frage. Ich habe ehrlicherweise den Andreas Thies gemacht, Grüße gehen raus, und bin dann spazieren gegangen, als der John Higgins so uneinholbar vorne lag. Und dann kam ich zurück und habe mich doch gewundert, dass er gar nicht mehr so uneinholbar war, weil Judd Trump war dann dabei, gerade auch ein schönes Break mal wieder zu spielen. Denn der hat im 9. Frame eine 88 gespielt, hat im 10. Frame eine 111 gespielt, sein einziges Century Break des Matches. Und das ist halt, das ist schon so cool einfach an Judd Trump, oder? Wie der rein beschleunigt in so einen Frame. Ich finde das fantastisch. Der ist ja jetzt nicht, der ist ein schneller Spieler, völlig klar. Aber ist jetzt nicht jemand, den wir auf dem Zettel haben für die, weiß nicht, Top 3 rasantesten Spieler, glaube ich jetzt nicht. Ne? Da haben wir den Chipchai Ono, da haben wir Ronnie O'Sullivan, die so super bekannt dafür sind. Aber Judd Trump, wie der rein beschleunigt in den Frame. Da hat ja gerade den Einsteiger gelocht und du blinzelst einmal, ohne dass er jetzt hektisch spielen würde. Und plötzlich der ganze Tisch ist geordnet, alles liegt da für Judd Trump und zack, zack, zack. Und gar kein Problem, bevor du überhaupt mal nachdenkst, wie es denn, ob das denn eine Frame-Winning-Chance quasi ist, hat der schon den Frameball gelocht. Ist sagenhaft. Das macht so viel Spaß. Und so hat er dann einen Entscheidungsframe erzwungen und John Higgins hatte da schon in Frames 9 und 10 keinen Punkt mehr geholt. Also keine gute Voraussetzung auch dann für diesen Entscheidungsframe und so sollte es auch sein, ne?
So sollte es sein. Und der Entscheidungsframe war für mich dann so ein bisschen auch ein Spiegelbild für den John Higgins der letzten Monate, wenn man so in diese entscheidenden Situationen reingeht. Denn eigentlich war alles für die perfekte John Higgins-Situation gemacht. Judd Trump war in einem fantastischen Break, nachdem er einen genialen Einsteiger gelocht hat, kam in diesem Break bis zu 68 Punkten. Und kam dann und hat dann die Stellung verloren, also hat keine vernünftige Stellung auf die nächste Rote, die der Frameball gewesen wäre, erreicht und musste aussteigen aus diesem Break. Und es blieb ein langer Einsteiger, also kein einfacher, aber es blieb ein langer Einsteiger liegen. Und ich dachte zu dem Moment, das ist jetzt John Higgins. Der locht den jetzt und räumt den in John Higgins Manier mit seiner gefürchteten John Higgins Clearance ab und zieht hier noch ins Finale ein. Aber nein, er hat den verschossen und das sogar recht deutlich. Und damit war das Match gelaufen. Judd Trump brauchte da im Prinzip nur noch Danke sagen. Higgins versuchte zwar noch mal kurz um Snooker zu kämpfen, aber auch das hatte dann nicht den gewünschten Effekt und das Ding war durch. Und da in dem Moment dachte ich, okay, das ist tatsächlich nicht mehr der John Higgins. Ich will es jetzt auch nicht schwarz malen. Wer ein Halbfinale erreicht, der ist immer noch in bestechender Form und dass die 92er-Generation da immer noch so gut dabei ist, alles tipptopp, fantastisch. Aber in dem Moment war ich, muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht von John Higgins.
Ja, klar, aber ich glaube, es ging uns allen so, dass wir diesen Frame gesehen haben und vor unserem inneren Auge schon John Higgins gesehen haben, wie er da alles locht und Judd Trump guckt blöd in die Röhre und hat sich den ganzen Aufwand mit der Aufholjagd umsonst gemacht. Also, ich glaube, diese Vorahnung hatten wir eigentlich alle und dann ist das bei Ball 1 schiefgelaufen. Das ist ja, als hätte ich versucht, den Judd Trump da noch einzuholen. Ja, da wäre ich auch so weit gekommen, weil wir sind ja alle nur einen Sieg davon entfernt, gegen Judd Trump zu gewinnen. So auch John Higgins, ne? Ja, ach, 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 das war schon sehr, sehr schade. Und bei John Higgins habe ich auch tatsächlich so ein bisschen die Sorge, ich meine, das macht bestimmt keinen Spaß. Wie lange gibt er sich das noch? Also mit den Finals, das hat er, glaube ich, gut weggesteckt. Aber wenn er jetzt das in den Matches nicht mehr auf den Tisch bringt, dass er einen großen Vorsprung ins Ziel bringt, wie lange macht er das? Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, eine interessante Frage, die er sich bestimmt selbst auch stellt. Und ich meine, hallo, die Hälfte der Tour, mindestens drei Viertel der Tour würden gerne tauschen mit John Higgins in der aktuellen Form. Das wäre für sehr, sehr viele Jungs und Mädels da draußen die absolute Bestform ihrer Karriere. Ja, aber für John Higgins ist es ein bisschen enttäuschend. Ein bisschen enttäuschend. Aber gleichzeitig, wie viel Spaß hat er uns gemacht diese Woche? Ich will nicht, dass der geht. Christian, mach was.
Ja, was soll ich machen, ne? Er wirkt halt auch sichtlich angegriffen dann jetzt nach so einem Matches gestern. Ich habe mehrere Stimmen gehört gestern, die dann sagten, hä, im Interview danach war da ein bisschen, waren die Augen ein bisschen wässrig. So, und ähnlich war es ja auch nach Shanghai und ähnlich war es auch nach den letzten WM-Finals, die er so gespielt hat. Also es ist, ich finde es interessant, aber er ist noch da, genauso wie Mark Williams, genauso wie Ronnie O'Sullivan und genau wie die anderen beiden macht er auch noch Unmengen an Spaß und ich wünsche mir, dass er noch ein paar Jahre dranhängt und irgendwann klappt es dann vielleicht auch mal wieder mit dem Titel. Wenn nicht, muss er halt mal irgendwie nach Rüsselsheim fahren. Da klappt es dann ja auf jeden Fall.
Nächstes Wochenende,
Einladung, bitte. Einladung geht raus. Also, ja, es ist schwierig, aber wir werden, solange er Halbfinals erreicht, brauchen wir über ein Karriereende meiner Meinung nach dann nicht reden, weil dann ist er immer noch besser, also wenn er unter den besten 4 Spielern einer Woche steht, dann ist er dann immer noch besser als 124 andere Spieler, die an diesem Turnier teilgenommen haben und das ist noch was. Also da kann man noch ein bisschen was mitmachen.
Ja, also ich glaube, wir würden das alle auch nehmen. Die Frage ist nicht, dass wir jetzt einen Abgesang auf John Higgins singen. Nein, um Gottes Willen nicht. Wie du sagst, wir wollen den dabei haben und zwar noch für Jahre. Ich habe ein bisschen von allen aus der 92er-Generation, auch wenn Ronnie O'Sullivan am meisten darüber redet, habe ich bei John Higgins am meisten Angst vor dem Karriereende. Dass er mal sagt, wow, ich brauche das jetzt nicht mehr. Ich meine, der Mark Williams, der floatet da rum, dann gewinnt er mal wieder was und so, ganz entspannt kommt. Aber beim John Higgins, der ist doch emotional, glaube ich, ein bisschen anders drauf. Ja, spannend. Ich weiß auch nicht eben, wie lange er Bock drauf hat, der Schlechteste aus der 92er-Generation zu sein. Ja, das ist ja auch so eine Frage. Also will er dann derjenige sein, der so ein Stück zurückhängt, was aktuelle Titel angeht und so. Also das sind alles Überlegungen, von denen ich eigentlich hoffe, dass er sie nicht anstellt.
Ja, ich glaube auch, John Higgins wäre jetzt auch niemand, der so ein bisschen macht wie Jimmy White, dem das irgendwie reicht, also einfach nur auf der Tour zu sein. Das glaube ich nicht. Also sobald der nicht mehr in den Top 16 steht oder auch nicht mehr bereit ist oder nicht mehr die Qualität hat, um in die Top 16 zu kommen. Spätestens dann zieht John Higgins, glaube ich, die Reißleine. Mark Williams äußert sich ja ähnlich, aber bei dem glaube ich das gar nicht so unbedingt. Egal, wie es ist, John Higgins, bitte spiel weiter und irgendwann klappt es vielleicht dann auch mal wieder mit einem Finale oder mit einem Titel. Apropos klappen mit einem Titel, die Frage ist ja bei Judd Trump heute, klappt es denn endlich mal wieder mit einem Titel? Weil seine Finalbilanz in der letzten Zeit lässt ja, gelinde gesagt, ein bisschen zu wünschen übrig. Das ist ja eigentlich eher merkwürdig, denn theoretisch hat der eine relativ gute Bilanz, was Finals angeht. Aber er ist heute absolut in der Bringschuld, denn einen größeren Favoriten in der letzten Zeit hat es eigentlich sehr selten gegeben. Das sind die besten Nachrichten für Zhang Ander. Und er ist absolut in der Bringschuld.
Ja, da muss jetzt ein Titel her eigentlich für den Judd Trump. Also dementsprechend gestaltet sich diese Finalvorhersage wirklich sehr leicht. Judd Trump muss das Ding gewinnen. Zhang Ander muss einfach nur das Finale genießen. Und dann hatten wir schon genug theoretische und statistische Überlegungen jetzt angestellt. Weil also, es gab schon so viele Debütantensiege in Finals. Ne? Das hat bisher, auch in der jüngeren Vergangenheit, hat es gut funktioniert für Leute, die zum ersten Mal im Finale standen. Ja. Dann haben wir so Serienfinalverlierer jetzt im Moment. Das würde ich sagen, sind im Moment Mark Selby und Judd Trump. Die beiden müssten, wenn die beim Finale gegeneinander spielen würden, das fände ich eigentlich auch ganz spannend, weil da müsste jetzt aber einer gewinnen, ne? Vielleicht dann nächste Woche oder so. Ich weiß es nicht, Christian, mit anderen Worten, ich weiß es überhaupt nicht. Es ist schwer vorherzusehen. Ja, und dann warten wir einfach mal ab.
Genau, warten wir einfach mal ab und genießen das einfach, was da heute auf uns zukommt. Über maximal 17 Frames wird es gehen, 80.000 Pfund für den Sieger, wie das bei Home Nation Series Turnieren so üblich ist. 14 Uhr geht's los mit den ersten 8 Frames, ab 20 Uhr gibt es dann maximal 9 weitere. Und wir werden das Ganze natürlich hier dann auch beobachten bei Total Clearance, genauso wie wir die aktuelle Situation mit Absagen beobachten. Wir haben gestern über die Absagen für Wuhan geredet. nach einer Woche Pause findet ja in Nordirland das nächste Turnier der Home Nation Series statt, wird Mark Allen es zum gefühlt 5. Mal in Folge gewinnen. Die Frage ist, wer ist dann überhaupt noch dabei bei diesem Turnier?
Ja, denn wir haben einiges an Schwierigkeiten im Moment im Kalender drin und auch gefühlt an schlechter Stimmung, auch wenn sich jetzt niemand so richtig offen öffentlich äußert. Aber es gibt das Macau Masters in Macau, wenig überraschend, am 27. bis 29. Oktober. Da sind dabei, das ist ein Exhibition-Turnier, ne? Reine Spaßveranstaltung, Ali Carter, weiß ich nicht, warum er den eingeladen hat, ganz ehrlich, Ryan Day, Tapchai Ono, John Higgins, Luca Brissell, der Weltmeister, und Mark Selby. Das ist ja super für Sport in Macau, das klingt nach einem tollen Turnier, das klingt nach richtig viel Spaß, aber hupsi, das ist zeitgleich mit den Northern Ireland Open. Wow, und da ist der Weltmeister, der Weltmeister ist in Macau, der John Higgins, Halbfinalist hier, ist in Macau, der Mark Selby, ja, ist in Macau, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, da haben wir wirklich top Spieler, die nach Macau zu einer Exhibition fliegen, anstatt das Northern Ireland Open zu spielen. Und ich mache ihnen nicht den geringsten Vorwurf unter dem ganzen Schlamassel und Schwachsinn, der hier gerade im Kalender passiert, dass die dann sagen, Freunde, da machen wir lieber das mit. Aber das ist auch ein Fingerzeig Richtung World Snooker Tour. Ich finde, da ist richtig Pfeffer jetzt drin in dem Ganzen.
Das ist ein Fingerzeig, denn ganz ehrlich, das Macau Masters war vor gefühlt 2 Jahren oder so, ne, war das noch im Kalender von World Snooker Tour. Also man hätte das ja auch dann in gewisser anderer Form nutzen können. Da gibt es ja ein paar andere Beispiele auch. Ich meine, die Haining Open erfreuen sich ja auch jedes Jahr inzwischen äußerster Beliebtheit bei den Profis. Also da gibt es einige Turniere, die sich da in anderer Form etabliert haben. Ich glaube, dieses Jahr waren es dann die Huangbo-Shu Open, wo ja auch Judd Trump, glaube ich, gegen John Higgins irgendwie im Finale stand. Also das sind auch alles quasi Pro-Am-Exhibition-Turniere, die dort drüben stattfinden, die sehr viel Preisgeld liefern und wo man sich dann fragt, hey, macht doch da das WST-Kürzel vor, macht's offiziell. Ihr habt eh schon so viele Einladungsturniere, eins mehr oder weniger macht dann auch nichts, ne? Aber so hätte man ein bisschen mehr Präsenz. Aber man wird sehen, was bei den Northern Ireland Open dann parallel stattfindet. Wir werden es beobachten, Kathi.
Ja, wir werden es beobachten und vielleicht bewegen wir uns hin zu einer Tour, wo wirklich jeder überlegt, wann und wo er eigentlich spielen will, weil es genug Alternativangebote gibt. Ich fände das jetzt nicht toll, wenn es in Zukunft rein nach Geldsachen geht, ne, und eine Exhibition dann irgendwo dann der UK Championship vorgezogen wird oder so. Aber in dem Moment, in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden mit diesem ganzen Chaos, finde ich es erstmal eine erfrischende Sache, dass da auch ein paar Top-Leute sagen, nee, danke, nee, Freunde, das machen wir jetzt nicht mehr mit. Geht auch um unseren eigenen Geldbeutel, ne? Da fliegen wir nach Macau und gönnen uns mal eine Pause auch von dem World Snooker Tour Wahnsinn hier. Ja, also im Moment finde ich es erfrischend bis positiv und interessant. In Zukunft hätte ich auch ein bisschen Angst vor, wenn irgendwann nur noch es ums Geld geht und nicht mehr so richtig um Prestige und Weltrangliste. Aber davon sind wir natürlich noch weit entfernt. Also erstmal wird das eine Gaudi, glaube ich, wenn wir dann diese zeitgleichen Turniere haben.
Kleiner Aufruf an chinesische Investoren an dieser Stelle oder asiatische Investoren an dieser Stelle. Bitte zwischen 29. Januar und 4. Februar 2024 dann aber kein Turnier planen. So. Wir werden heute auf jeden Fall das Finale der English Open beobachten zwischen Judd Trump und Zhang An. Da holt der Chinese Mighty Mao seinen ersten Titel oder gewinnt Judd Trump mal wieder ein Finale. Wir werden es beobachten und wir werden das natürlich hier morgen für euch dann auch zusammenfassen. Bei Total Clearance zu finden, nicht nur auf Twitter X, sondern seit gestern auch auf Blue Sky. Also folgt uns, wo auch immer ihr uns folgen wollt. Und viel wichtiger, hört uns. Kathi und Chris sagen tschüss, bis morgen.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing. Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oemeke.